Deutschlandfunk Kultur Interview.
Martin Wikelski ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Und er kam vor 18 Jahren auf die Idee, Tiere hier auf unserer Erde vom Weltraum aus zu beobachten. Und das ist in der Tat ein weiter Weg. Auch immer noch, auch wenn heute ein entscheidender Schritt gemacht wird, der Weg ist auch im Alltag weit, denn er geht über die internationale Raumstation ISS. Und genau dort wird heute in etwas mehr als 6 Stunden um 14 Uhr, wenn alles gut geht, zum ersten Mal das Computersystem hochgefahren, das das Projekt Icarus ermöglicht, denn so heißt das Ganze. Wie wichtig dieser Schritt heute ist und was das Projekt überhaupt alles wird leisten können, voraussichtlich schon relativ bald, darüber wollen wir jetzt mit ihm reden. Schönen guten Morgen, Herr Wikelski.
Guten Morgen.
Warum ist jetzt einfach, es ist ja mehr oder weniger ein realistischer, aber nicht realer Computertest, der heute Nachmittag irdischer Zeit stattfindet. Warum ist das jetzt der entscheidende Schritt?
Ja, das ist entscheidend, weil wir damit wirklich verstehen, ob das gesamte System funktioniert. Und das ist für uns der absolute Durchbruch. Wir haben ja da wirklich, Sie haben es gesagt, 18 Jahre hingearbeitet und heute geht's endlich los.
Ich hatte vorhin das Beispiel, das werden Sie jetzt noch nicht machen, aber in der Realsituation tatsächlich auch, dass zum Beispiel, wenn eine bestimmte Papageienart in Mexiko einen Vulkan überfliegt, dann wird es in Zukunft so sein, dass ein Chip des Papageien das zur Raumstation schickt, die nach Moskau, die von Moskau nach Konstanz, irgendwann landen die Daten bei Ihnen. Warum ist es sinnvoll, das so aufwendig zu machen?
Wir brauchen die Daten von den Tieren an den Plätzen in der Welt, wo es spannend ist, wo wirklich was los ist. Und die Tiere sind eben oft außerhalb vom Handybereich. Die sind auf den Weltmeeren, in den Wüsten, auf den Vulkanen unterwegs. Und von denen wollen wir wissen, was sie draußen sehen. Weil das sind ja unsere intelligenten Sensoren auf der Welt. Das ist eine Schwarmintelligenz des Lebens, die wir damit abgreifen. Und das ist ein unfassbarer Wissensschatz.
Das heißt, es geht nicht nur um Verhaltensforschung im ganz engen Sinn, also noch mehr zum Beispiel über eine Papageienart zu erfahren, sondern die Erkenntnisse, die sich erhoffen, gehen darüber hinaus?
Genau, gehen weit darüber hinaus. Es geht eigentlich um das, was Humboldt vor 250 Jahren gefordert hat oder vorgeschlagen hat, dass wir aus dem Zusammenspiel der Teilchen das Ganze verstehen. Und wir wissen inzwischen, dass Kollektivverhalten, Schwarmintelligenz, dass das eine Systemeigenschaft ist, die praktisch nicht auf dem individuellen Niveau existiert, sondern nur als Schwarm. Und das ist eigentlich das, was man immer als den sechsten Sinn der Tiere bezeichnet. Das können wir jetzt abgreifen.
Ich habe unter anderem auch gelesen, dass zu den Dingen, die schon relativ bald geplant sind, wenn Icarus wirklich in Betrieb ist, gehört es auch Bären in einem Teil Russlands als Erdbebenwarner einzusetzen. Wie kann das zum Beispiel funktionieren?
Genau so. Wir haben das ja in den Abruzzen getestet mit Tieren dort, Kühen, Schafen, Ziegen, Hunden und so weiter. Tiere haben offensichtlich in verschiedenen Situationen ein Gefühl dafür, was auch zum Beispiel an diesen von den Erdbeben kommt, was da an Vorwarnsignalen kommt. Ob es jetzt die Bären in Kamtschatka sind oder andere, das wissen wir natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, welches Tier kann uns was am besten sagen. Da geht es auch darum, welches Individuum kann es am besten. Wir wissen ja auch bei Hunden, dass manche Hunde Krebs riechen können, andere können besonders gut irgendwie Rauschgift am Zoll riechen, andere können Verschüttete in Lawinen finden. Also das ist genau das, was wir jetzt verstehen wollen. Welches Tier kann uns was sagen? Aber wir wissen, dass die uns unglaublich viel sagen können, wenn wir zuhören.
Wenn man jetzt erfährt, und das habe ich von Ihnen schon erfahren, dass die ersten Tiere, die sich jetzt erstmal nur testweise schon mit den entsprechenden Mess- und Sendegeräten ausgerüstet haben, Amseln sind. Das ist ein schönes Beispiel, weil, glaube ich, jeder weiß, wie eine Amsel aussieht und wie groß die ist. Dann fragt man sich natürlich, was ist das für ein Gerät, das man einerseits so einem relativ kleinen Vogel zumuten kann und das trotzdem sowas leisten kann?
Es ist ein großartiger Computer. Das ist im Prinzip wie ein hochtechnologisches Handy. Das ist entwickelt worden von der Firma Inradios in Dresden und Spacetech hier am Bodensee und der Hochschule der Bundeswehr. Also da steckt die modernste Technologie drin, die man sich vorstellen kann, aber auf kleinstem Raum. Und das war natürlich was wir vor 18 Jahren noch überhaupt nicht gewusst haben, dass sowas irgendwann mal möglich sein wird. Also das ist unfassbar, wie da der Fortschritt der Technik uns hilft.
Aber das kann man jetzt nicht vorstellen, dass auf der ISS, da die haben auch andere Sachen zu tun, jemand sitzt und guckt, was macht jetzt die Amsel am Bodensee?
Nee, das ist ja im Prinzip ein großer Scanner, ein großer Computer, der das alles durchnudelt und aus dem Rauschen, aus dem Hintergrundrauschen diese Signale rauszieht. Das ist ja die Idee, wir haben ja anfangs vor 18 Jahren eben mit den Radioastronomen drüber gesprochen, mit dem Konstrukteur des Very Large Array, dieses großen Teleskop-Arrays in Neumexiko, Freund von mir aus Illinois, der jetzt mit 96 vor kurzem gestorben ist, der hat ja gesagt, macht's genau wie wir. Wir schauen ins Universum und ziehen dort die, aus den Radioquellen unsere Informationen. Ihr könnt es genauso machen, schaut von oben auf die Erde und zieht aus diesen Radioquellen, die dann auf den Tieren sitzen, die Informationen. Und genauso machen wir es jetzt.
Aber mal rein praktisch, ob nun eine Amsel, ein Bär oder eine Ziege, oder das werden auf die Dauer sehr, sehr viele Tierarten sein, es ist nicht so, dass wann immer das Tier sich bewegt, irgendetwas sofort in den Weltall gefunkt wird. Ich meine, meine bescheidenen physikalischen Kenntnisse sagen mir, das geht ja auch nicht. Man hat ja nicht ständig Verbindung zur ISS.
Genau. Wir zeichnen in der Zwischenzeit auf, also die Tiere zeichnen selber auf, was sie machen, ihr Verhalten, ihre Temperatur, die Feuchtigkeit in der Luft um sie herum und so weiter, ihre Flughöhe. Und dann, wenn die ISS drüber kommt, die fliegt ja wahnsinnig schnell, 7 km/s, dann haben wir nur etwa 2 Sekunden, um diese Daten hochzuschicken, also überhaupt um zu kommunizieren. Und auch, ob die ISS dann ein neues Kommando an diesen Tag runterschickt. Aber das macht das ganze System so effizient und damit können wir eben viel Daten aufnehmen und nur wenig Daten einmal am Tag oder zweimal am Tag schicken. Und das macht es natürlich schwierig für Echtzeitanwendungen, aber wir sind eben dabei, auch andere Payloads, also andere Antennen in den Weltraum zu bringen, um eben dieses System noch zu verbessern in der Zukunft.
Zur Wahrheit dieser nun 18 Jahre alten Geschichte, die heute einen großen Höhepunkt erfährt mit dem Hochfahren dieses Computersystems, zur Wahrheit der Geschichte gehört ja auch, dass Sie eigentlich das als allererstes diese Idee der NASA vorgestellt hatten, die das dann aber so nicht umsetzen wollte. Sie machen das jetzt im Wesentlichen auch in Zusammenarbeit mit Roskosmos, also der russischen Raumfahrtagentur. Wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit im Alltag?
Die funktioniert super. Man muss dazu sagen, das Raumfahrtmanagement, also das DLR in Deutschland, also die deutsche NASA, war da viel besser, viel fortschrittlicher. Die haben sofort verstanden, wie großartig so ein System ist. Es ist ja eigentlich ein Internet der Dinge-System über Satellit. Also das hat ja auch vielfältige andere Anwendungen, kommerzielle Anwendungen in der Zukunft, aber erstmal eben für die Tiere. Aber auch mit den russischen Kollegen war es so, die haben sofort verstanden, wie wichtig das ist, eben in so einem großen Land wie Russland. Und klar ist es da immer auch mal schwierig in der Kommunikation. Es dauert einfach manchmal, aber insgesamt war die Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen großartig über die Jahre und da freuen wir uns jetzt auch, dass das da endlich losgeht zusammen.
Also, jetzt zum Schluss noch mal eine kleine Frage nach dem Zeitplan, damit ich mir auch notieren kann, wann ich Sie das nächste Mal anrufe. Heute um 14 Uhr wird das Computersystem hochgefahren, dann gibt es Tests. Wie geht es dann weiter? Selbst die Amseln, die ich erwähnt habe, sind ja auch noch nicht sofort im Spiel. Wann kommen die ins Spiel und wann wird es das erste Mal echte Untersuchungen geben?
Genau, also wir scannen dann ja erstmal die ganze Erde ab, Hintergrundrauschen der Erde. Und dann geht es etwa im September, also dann kommen die Test-Tags, also sozusagen computergenerierte Signale in ein paar Wochen. Und dann geht es im September mit den ersten Tier-Tags los als Test. Und dann erst später, ungefähr Ende September, dann wirklich mit den Amseln, weil dann ist auch die Zugzeit. Dann wollen wir wissen, wo die hingehen. Dann geht es auch mit anderen Tieren los, die dann ziehen, um die Welt ziehen. Also es geht schon langsam los, aber wir sind zuversichtlich, heute ist der große Tag.
Der große Tag, unter anderem auch persönlich für Martin Wiekelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell und Initiator des Projektes Icarus. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles, alles Gute für heute 14 Uhr und auch die Zeit danach.
Dankeschön.